Ja, hallöchen, ich begrüße euch heute zum dritten und letzten Teil des großen Weihnachts-Go-To-Now-Specials. Ja, ich hoffe, die ersten zwei Teile haben euch ganz gut gefallen und waren vielleicht auch ein bisschen informativ für euch. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch allen Teilnehmenden sehr dankbar, dass das überhaupt möglich war, das zu machen. Und ja, heute im dritten Teil haben wir einen Gast, den der ein oder andere mit Sicherheit im Laufe seiner Urbex-Karriere schon kennengelernt hat oder zumindest schon mal von ihm gehört hat. Und ich habe mir heute im Laufe des Tages schon so ein bisschen Gedanken über diese Folge gemacht und habe dann gedacht, wir könnten eigentlich auch sagen, wir haben hier heute eine kleine Creepypasta zu Gast. Wenn ihr wisst, was eine Creepypasta ist, also eine Creepypasta ist immer eine gruselige Sage oder eine gruselige Geschichte, die dann erzählt wird von Person zu Person. Und ja, wir freuen uns beide heute, dass wir hier sind und haben jetzt schon ein bisschen im Vorgespräch gequatscht, aber ich will jetzt mal hier nicht zu viel quatschen und bin heute sehr gespannt auf diese Folge. Ich habe sehr viele Fragen, wie immer noch mehr Fragen, als ich hatte, als wir uns tatsächlich in Person getroffen haben. Und ich würde sagen, der Special dritte Creepypasta-Gast stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor.
Ja, hallöchen, ich bin's, der Schleicher von Welitz. Und ja, herzlich willkommen. Ich grüße dich, Verena. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Ja, und ich grüße dich und bin auch sehr happy, dass wir tatsächlich heute diese Folge machen, die eigentlich ja schon ein bisschen länger tatsächlich mal so im Gespräch war, aber die wir dann erst so fix gemacht haben, als wir uns dann tatsächlich in Wünsdorf getroffen haben, weil ich mir natürlich auch sehr viel Zeit oder mehr Zeit nehmen wollte, als wir in Wünsdorf tatsächlich hatten, weil ich kann dir sagen, an diesem Sonntag, an dem ich dann zurückgefahren bin mittags, ich hab mich wie ein Zombie gefühlt, weil dieses Wochenende so aufregend war, also nicht nur aufregend, aber auch so strikt durchgetaktet. Also das war wirklich jede Sekunde von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag war verplant und wir haben echt alles geschafft, was wir uns vorgenommen hatten. Und am Sonntag, als ich dann mit dem Zug zurückgefahren bin, habe ich erstmal, glaube ich, 2 Stunden komatös in diesem Zug geschlafen und bin dann irgendwann aufgewacht, als ich schon fast bei mir zu Hause war. Und war dann aber auch wieder ganz glücklich, dass ich zu Hause war und konnte das dann quasi alles so ein bisschen verarbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir, als wir uns dann gesehen haben, diese geile Story mit dem Uber erzählt habe.
Nee, hast du nicht.
Wir sind ja rausgefahren, also mit dem Zug nach Wünsdorf. Und wir hatten ja schon alles geplant mit dem Fahrplan und so, dass wir halt ein bisschen früher ankommen, also 10 Minuten oder so, total gechillt. Und dann sitzen wir in diesem Zug und wir gucken, also ich gucke nach dem Bus und dann schaue ich so, dann sage ich so, 3 Stationen, bevor wir aussteigen mussten oder so, sage ich, scheiße, Bernhard, weißt du was, das ist ein Rufbus. Und er guckte auf mich und ich guckte auf ihn und dann habe ich gesagt, ja scheiße, da steht aber 90 Minuten vorher, müssen wir den halt bestellen. Und dann habe ich es versucht und es ging dann halt nicht und dann habe ich gesagt, okay, lass uns aussteigen in Wünsdorf und dann schauen wir einfach mal. Und dann standen wir da und dann habe ich gesagt, ja scheiße, wir müssen jetzt irgendwas machen. Rufen wir uns ein Taxi an in Wünsdorf, wo halt wirklich so nichts ist. Und dann habe ich gesagt, ja okay, nee, scheiße, ein Taxi ist voll Quatsch, weil die brauchen halt eine Stunde, bis die kommen. Habe ich gesagt, okay, lass mal gucken, ob es hier ein Uber gibt. Und dann haben wir uns echt in Wünsdorf am Bahnhof ein Uber angerufen und sind eine halbe Stunde mit dem Uber bis zum Haus der Offiziere gefahren und das war für den Uber-Fahrer auch ein ganz spezielles Erlebnis und das war total lustig irgendwie. Also Dieser ganze Tag war, der hat schon super gestartet. Aber wir sind letztendlich sogar pünktlich angekommen. Also es hat mich sehr überrascht.
Das stimmt ja. Aber in Wünsdorf direkt, ist doch ein Bahnhof und da hättet ihr doch einfach bloß rüberlaufen brauchen. Oder seid ihr an einem anderen
Ah
Bahnhof
nee,
angekommen?
warte mal, wir waren nicht in Wünsdorf, wir waren in Zossen, glaube ich, oder ich weiß, auf jeden Fall waren wir super, super weit weg, also nicht direkt in Wünsdorf. Ich glaube, in Zossen waren wir.
Das kann sein, ja. Zossen ist noch ein Stückchen
Genau,
entfernt, ja.
und das, wie gesagt, mit dem Uber, das war so, so, so geil, aber es hat dann auch alles in diesen Zeitplan gepasst. Und der liebe Öwex-Gott hat es gut mit uns gemeint, indem er einen Uber-Fahrer aus Berlin nach, weiß ich nicht wohin, geschickt hat, der erst mal 20 Minuten gebraucht hat, bis er da war. Und wie gesagt, dann konnten wir das eben alles durchziehen, ja. Und ich bin heute sehr, sehr, sehr gespannt auf deine Stories und deine Geschichten. Wir haben uns ja da in Wünsdorf schon sehr viel unterhalten. Und auch für dich gibt es natürlich heute die Fragen, die hier auch jeder gestellt kriegt, aber auch die ein oder andere Special-Frage vielleicht. Aber ich habe da schon ein paar Gedanken im Kopf, aber wie ich dir vorhin schon gesagt habe, so das kommt meistens erst immer so richtig in Anlauf hier, wenn ich zuhöre oder wenn mir dann irgendwas einfällt. Aber ich würde sagen, als allererstes erzählst du uns jetzt überhaupt mal, wie du eigentlich auf das Hobby Lost Places oder Urban Exploring gekommen bist.
Ja, also natürlich als Kind in meinem Bezirk und solche Sachen, da gab es mal ein Kaufhaus, was nie fertig gebaut wurde. Und da sind wir als Kinder mal schon rein, weil wir uns damals immer solche Katschis gebaut haben. Das sind immer diese Klopapierrollen mit einem abgeschnittenen Gummihandschuh hinten dran. Und dann gab es ein paar Erbsen oder ein paar Bohnen, die man dann eingefroren hat und dann konnte man damit schießen. Und dann sind wir halt in solche Gebäude schon rein und hatten dort immer schon so, ja, Räuber und Gendarm-mäßig gespielt. Und ja, da war aber so dieses Thema Lost Place noch nicht so, sondern man hatte nur einen Ort gesucht, wo man ungestört spielen konnte. Aber da bin ich dann auch schon in solche alten Sachen rumgelaufen. Und ja, dann kam irgendwann Jugendzeit und so, da war das noch nicht so interessant. Da war dann eher so Party machen und solche Sachen interessanter. Und Motorradfahren und natürlich dann irgendwann auch die Mädels. Und ja, dann fing das, ich glaube, das war, wann war das ungefähr? 2008 oder 2009 im Schnitt. Irgendwann, wir hatten immer Tuning-Treffen und so, freitags, samstags mit Autos alle getroffen und so. Und dann sagten irgendwann mal ein paar Freunde: Mensch, wir wollen hier mal in diese alte Krankenhäuser fahren, in diese Heilanstalt nach Beelitz. Ich so, was wollt ihr denn da? Ja, wir wollen da mal hin, wir wollen uns das mal angucken. Und so, und wenn natürlich alle da hin wollen, ja, dann sagt man, ja, ich komme auch mit. Und dann sind wir da mit hingefahren. Das war so zur Halloween-Zeit. Und ja, jeder hatte noch so ein paar Masken im Auto rumzuliegen und solche Sachen. Dazu komme ich dann aber noch. Na, jedenfalls sind wir dann da hingefahren, nachts, dort angekommen, haben uns dann die Beelitzer Heilstätten angeguckt. Da war ja alles sperrangelweit offen. Da gab es keinen Sicherheitsdienst, nichts. Nur dann haben wir uns das so alles angeguckt und waren dann auch irgendwann in der Chirurgie im Keller, haben uns dort unten das angeguckt und haben dann gehört, wie eine andere Truppe oben anfing zu randalieren. Die haben dort einen riesen Krach gemacht, die haben da Türen eingetreten, Fensterscheiben hat man gehört klirren. Und das fanden wir auch ein bisschen doof. Dann haben wir gesagt, komm, wir müssen mal irgendwas machen. Mensch, wir haben noch Masken im Auto. Schnell wieder nach vorne gerannt, ein paar Masken geholt und haben uns dann im Dunkeln einfach auf den Gang gestellt, wie eine Statue. Und dann kamen die um die Ecke gelaufen, die Truppe, sahen uns, waren erstmal so stocksteif stehen geblieben, völlig erstarrt. Und dann hat man bloß noch so die Taschenlampen auf einmal, wurden die Taschenlampen immer kleiner und die sind gerannt wie die Irren. Sind weg in die Autos und zack, abgedüst. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, boah, war das geil, das war cool. Und da ist dann so die Geburtsstunde gewesen. Das Erschrecken sozusagen. Und das haben wir dann ein bisschen öfters gemacht. Und so hat sich das dann halt entwickelt. Ja. Und ich habe wirklich mit Urbexen, habe ich eigentlich erst angefangen, durch die Gegend zu ziehen und sonst was so ein paar Jahre später.
Es ist auch eine sehr schöne Methode, irgendwie eine schöne, gewaltlose Methode, randale Menschen oder wie kann man sagen, Vandalisten abzuschrecken oder von Menschen vom Vandalismus abzuhalten. Aber interessant, dass du sagst, da war die Idee des Erschreckens geboren, weil ich gedacht habe, das wäre tatsächlich bei dir erst später gekommen, weil du bist ja auch bekannt dafür, so kann man das sagen, eigentlich schon eben fürs Erschrecken.
Genau, das sind halt so diese zwei Spalten, die ich habe. Einmal ist es halt das Erschrecken, ne, das Rumgeistern, der Schatten sein. Und das andere ist dann halt auch das normale Erwachsen. So, und das Erschrecken, das mache ich nachts. Das ist dann halt meistens an bestimmten Orten, wo ich auch so wirklich jeden Zentimeter kenne, der Gebäude, damit ich mich halt lautlos und ohne Licht bewegen kann. Da fragen sich ja dann immer die meisten, wie macht er das? Wie kann er jetzt im dritten Stock sein, dann im ersten Stock sein? Und da liegen bloß ein, 2 Minuten dazwischen und man sieht keine Taschenlampe brennen.
Und
Dann.
deswegen, jetzt verstehe ich auch, warum Schleicher von Beelitz, wenn die Ursprungsidee dort ja schon geboren war, quasi.
Genau, das hat sich da dann irgendwann so entwickelt. Also erst hat man ja noch nicht den Namen gehabt, sondern den Namen habe ich bekommen. Quasi wie soll man das sagen, wie verliehen bekommen. Und zwar in den Heilstätten damals gab es einen Obdachlosen, der hat dort gehaust. Und die Geschichten von ihm hat man halt auch immer gehört, dass da wirklich nur ein Schatten rumrennt. Und da soll es jemanden geben, der hat Teppich unter den Füßen.
Okay.
So. Und auch wenn wir dort waren und unsere Erschrecksachen gemacht haben, auch da haben wir ab und zu mal einen Schatten gesehen, mal schnell ihn laufen hören und dann war der verschwunden. Und das ging auch ein paar Jahre. Und wir haben nie jemanden richtig gesehen. Und irgendwann lief so ein Schatten an mir vorbei und ich dachte mir so, jetzt hinterher. Und dann haben wir den ein bisschen eingekesselt und dann zu viert. Und haben dann stand ich wirklich vor diesem Mann. Es war ein älterer Herr. Also ich würde mal locker sagen, 60 schon drüber. Das war halt ein Obdachloser, dementsprechend dick gekleidet, weil es zu der Zeit kalt war. Und dann guckte ich so nach unten und mit seinem Zauselbart und dann guckte ich nach unten auf seine Füße und da waren dann halt so richtig schöne Boots, so eine Stiefel mit Teppich rangenagelt.
Ah, also so verpackt dann quasi.
Ja, damit er halt leise laufen kann.
Ach, verrückt.
Und er kannte sich da drinnen natürlich auch extrem gut aus. Und ich ja dann mittlerweile auch schon. Ja, jedenfalls stand ich dann vor ihm und meinte so, jetzt haben wir dich mal getroffen. Und er meinte so, ja. Klopfte mir auf die Schulter und sagte, gut, dann kannst du das ja jetzt machen. Und wir erzählten noch so 20 Minuten ein bisschen über alles und dann stiefelte er los und meinte, ich bin jetzt weg, ich komme jetzt nicht mehr her. Und der ist dann von den Heilstätten drüben, ist der dann rüber im Bahnhof gezogen. Noch
Umgezogen
so.
quasi, oh, der Arme.
Ja, weil er halt auch so das hatte, dass er diesen Ort so ein bisschen beschützen will. Und er meinte, ja, ich habe euch jetzt beobachtet, ihr macht das schon eine ganze Weile richtig gut und jetzt habt ihr mich mal gefunden, jetzt kannst du das machen. Und ja, und eine Freundin, die dann dabei war, meinte dann so, ja, dann bist du jetzt der Schleicher. Und
Ah.
so entwickelte sich dann der Name, Schleicher von Beelitz.
Weißt du, was ich mich auch gerade frage? Da du ja Beelitz auch schon ganz, ganz, ganz lange kennst. Also ich kenne den Ort so in etwa, ja. Also auch von den linke Seite, rechte Seite, Bahnhof, was auch immer. Und wie war das früher zu deiner Zeit? Weil du sagst, es war auch alles sperrangelweit offen und es gab keinen Sicherheitsdienst und so. War das dann wirklich, also wie muss ich mir das vorstellen? Ich fahre mit dem Zug dahin und steige in Beelitz aus und das ist einfach alles lost und da ist einfach kein Mensch und das ist alles wie ein Horrorfilm.
Jein. Es ist ja, auch in Beelitz sind ja viele, viele Häuser. Du hast halt die großen Häuser von Heianstalt, aber du hattest ja auch schon überall Wohnhäuser.
Ah, okay.
Und selbst drüben ist ja die Klinik, selbst die war ja auch schon zu dem Zeitpunkt in Betrieb und das Hotel war in Betrieb.
Ah,
Und
okay.
vorne im Pförtnerhäuschen war ja damals dann auch schon das Restaurant, das kleine.
Ach, schade.
Aber es waren ja trotzdem sehr, sehr viele Sachen lost. Auf allen Seiten waren viele groß, gerade die großen Häuser, die waren ja alle verlassen. Da waren die Türen offen. Oder auch das, es kam dann mal zweimal am Tag oder dreimal am Tag ein Sicherheitsdienst vorbeigefahren. Wir nannten ihn aber bloß Schließer. Der ist immer nur vorbeigefahren auf einer Hauptstraße.
Und hat halt
Der hat
geguckt,
nie,
so
der
ja.
Der hat nie angehalten, der ist einfach immer nur stracks
Ja.
durchgefahren. So, und dann war zum Beispiel irgendwann später auch eine Firma, die haben jeden Donnerstag die Türen und Fenster zugeschraubt.
Okay.
Zum Beispiel an der Chirurgie. Und ja, Freitagabend waren dann schon wieder viele Sachen offen.
Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Vor allem.
Weil die haben zwei, drei Schrauben reingeschraubt und dann war das ganz schnell wieder alles so offen.
Ja, und vor allem, es war ja mit Sicherheit auch hoch, also wahrscheinlich nicht zu vergleichen, wie es heute an manchen Spots ist, aber es war ja wahrscheinlich auch höher frequentiert, sage ich jetzt mal, von diversen Schichten von Menschen, die da hingekommen sind.
Da war wirklich alles, also tagsüber hast du da die Fotografen, die Familien, die mit Kinderwagen spazieren gegangen sind. Da hast du einfach alles gehabt. Und nachts waren halt wirklich eher so, wie soll ich sagen, die Erlebnistouristen. Die sind da hingekommen, um sich zu gruseln. Die sind da hingekommen, um sich erschrecken zu lassen. Die sind da hingekommen, um nachts das Feeling zu erleben, wie die Heilstätten sind, weil die waren wirklich, Tag und Nacht war da ein himmelgroßer Unterschied, allein schon vom Feeling her, vom Gefühl, was man selber hatte.
Ich grusel mich jetzt so abwechselnd gerade so ein bisschen, grusel ich mich und dann träume ich wieder und dann grusel ich mich gerade wieder, weil ich stelle mir das so gerade jetzt, wo es auch so dunkel schon ist, stelle ich es mir gerade vor, wie man da, wie gesagt, wie so Silent Hill, wie man da
Ja,
so ankommt und oh,
also
nein.
ich sage immer so, das beste Beispiel für dieses Feeling, was du da nachts haben kannst, du kommst dort an in den Heilstätten, es ist ein sternklarer Himmel, ein riesiger Mond, das ist also hell von oben, obwohl es mitten in der Nacht ist, und dann hast du Bodennebel gehabt. Und durch die ganzen Tunnelsysteme, die da drunter sind, pfeifte der Wind durch und hat dann vor dir, wenn du denn auf diesem Weg standest und du hast diesen Nebel, und du siehst so die Häuser im Mondlicht und auf einmal kommt so der Wind aus den Tunneln raus und verwirbelt den Nebel vor dir. Und dann hast du dieses Gefühl gehabt, als wenn da jetzt einer lang gelaufen ist. Und allein dieses Gruselfeeling, das hat den Leuten dort schon immer so diesen Schauer eingetrieben. Das war mal toll.
Ja, du hast mir ja auch erzählt, dass du gefühlt 1 Million Mal in Beelitz warst, aber was würdest du sagen, gerade an Beelitz hat dich so fasziniert oder fasziniert dich so bis heute sogar teils?
Die Architektur, allein dieses, wirklich dieses Gefühl, was man hat. Also ich hatte immer so eine Art befreiendes Gefühl. Es war angenehm, es war schön, war wie ein Zuhause. Man hat immer wieder, egal wann ich da war, jedes Mal hat man was Neues entdeckt. Es war, ob es ein Tunnel, ein Gang war oder ein Raum, der eine Funktion hatte, sei es irgendwelche Gänge in irgendwelchen Wänden, die vorher nicht ersichtlich waren. Das hat halt fasziniert. Und dann halt die, ja, unterschiedlichen Leute, die dort immer hinkamen. Das war, ja, das hat einfach fasziniert. Und das war, wie man ja auch immer sagt, so, die Mutter der Lost Places, so, ne, gefühlt für alle.
Ja, und wenn man so einen Narren dran gefressen hat, also jeder von uns kennt das bestimmt. Man hat so einen Spot, den man irgendwann mal besucht und man denkt sich so, boah, ich liebe es hier. Und dann kommst du wieder und dann kommst du wieder und dann kommst du wieder und bist furchtbar traurig, wenn er irgendwann verschwindet oder wenn's irgendwann einfach nicht mehr machbar ist oder keine Ahnung. Also es ist schon so ein bisschen nachvollziehbar, aber es ist für mich faszinierend, dass es von Anfang an bis ins Heute quasi oder in die Zukunft ja auch noch immer noch so dein Herzensding ist über die ganzen Jahre.
Ja, es ist halt nicht nur Namensgebung, ne, sondern ich habe da unheimlich viele Leute kennengelernt. Ich habe da so viel erlebt in den ganzen Jahren, wo ich da war. So viel, wirklich, man muss sich vorstellen, jedes Wochenende habe ich da halt immer wieder was anderes erlebt. Andere Leute kennengelernt. Freundschaften sind dort gekommen und gegangen. Ich habe dort, ja, wie soll man es auch sagen, auch die schlimmen Seiten kennengelernt. Ne? Ich habe da auch schon Leute sterben sehen. Und das ist halt so, das macht was mit einem, dieser Ort. Ich habe da meine Frau kennengelernt, ich habe ihr da den Antrag gemacht, ich habe sie da geheiratet vor kurzem.
Ach.
Ne, das ist alles diese Verbindung, so, das ist halt was Schönes.
Also der, du bist, wenn irgendwann mal irgendwie fragen sollte, du bist der inoffizielle, wirklich Beelitz-Experte, würde ich sagen.
Ja, ich kenne da wirklich jeden Zentimeter.
Und was sagen so deine Friends und Family, was du da so treibst?
Ja gut, der Großteil meiner Freunde macht ja dieses Hobby auch. Und das ist halt doch das Schöne, weil die hat man da auch kennengelernt und daher, ja, kennen die das alle und wissen ja, was man macht. Meine Mutter zum Beispiel, die war davon immer nicht so wirklich begeistert. Im Gegenteil, wir haben immer so wenig versucht, davon zu erzählen oder bei ihr ankommen zu lassen. Die war jetzt auch total perplext, als ich sie mal mitgenommen habe zu diesen Terminen, die ich jetzt mal hatte, wo ich mal eine eigene Führung dort machen konnte, probehalber. Und ja, wieder wie ein Staatsgast empfangen wurde von Herrn Hoffmann und Co. Und meine Mutter dann auch dementsprechend, die ist bald aus allen Wolken gefallen, so auf die Art, was ist hier los? Warum sind die alle so nett? Und warum, da muss ja mein Sohn wirklich irgendwie schon eine Art kleine Berühmtheit sein. So hat meine Mutter dann jedenfalls geguckt. Die wusste gar nicht richtig, was los ist. Aber ja, mittlerweile hat sie es auch gut verstanden und weiß halt, dass es einfach zu uns gehört.
Ja, und bei deiner Frau ist es ja selbsterklärend, weil ihr habt euch am Lost Place kennengelernt, also muss sie ja vorher auch schon irgendwo so ein
Genau,
bisschen.
sie war halt der Part sozusagen, nicht der Örwächserin in Beelitz, sondern sie hat dort gemodelt. Also ist mit Freunden hin und hat halt Model gestanden und hat diese Seite des Ortes ja quasi erlebt. Und der Freund, der sie da fotografiert hat, der war halt auch immer nachts bei uns mit bei und meinte dann, Mensch, willst du nicht auch mal nachts mitkommen?
Ah, also eine Urbex-Partnervermittlung fast schon, so ein bisschen.
Ja, quasi wie eine Partnervermittlung, genau.
Aber so kann es gehen manchmal, gell? Das ist so oft einfach, dass man jemanden über jemanden über jemanden kennenlernt oder wie auch immer so. Also ich habe das super viel im Freundeskreis auch. Und das ist immer wieder schön zu sehen.
Und
Ja.
da bin ich auch schon, habe ich so die Überlegung, weil du ja in den letzten Podcasts auch immer so ein bisschen gesprochen hast, mal von solchen Sammelterminen oder Festival oder eventmäßig was mal. Da habe ich schon, ich bin schon seit Jahren am Überlegen, ob man nicht mal sowas plant wie ein Urbexer Speed Dating.
Ob das gut geht, also
Das wäre doch mal
die
was Cooles.
Menschen hassen sich seit, weiß ich nicht, seit, obwohl bis Anfang 22, nee, warte mal, Anfang 20 ging das noch, aber alles so zwischen Mitte 2020 und Anfang 23, so, seitdem hassen sich gefühlt alle Menschen irgendwie, habe ich immer das Gefühl und so. Keiner möchte mehr mit irgendjemandem was zu tun haben.
Ja, deswegen muss man mal wieder so ein Event reinbringen und mal gucken, dass man die Leute wieder zusammenbringt. Weil es ist ja nun mal ein Hobby und da sollte auch jeder irgendwie so auch, mal ein bisschen teilen. Man muss ja nicht immer nur Standorte teilen, sondern man kann sich ja gemeinsam an solchen Orten treffen und neue Leute kennenlernen.
Und jetzt ist die Frage der Fragen natürlich, bevor ich dich jetzt irgendwas anderes hier zu Lost Places frage. Ich muss es jetzt gleich fragen, weil sonst vergesse ich es wieder. Das ploppte gerade in meinem Kopf auf. Wie bist du dann überhaupt zu Go to Know gekommen?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin mal ausnahmsweise mal an einem Tag nach Beelitz gefahren, um mir das Ganze auch mal im Hellen anzugucken. Und bin dann mit einer Freundin dahin und sind dann rumgelaufen, haben uns alles am Tag mal so ein bisschen angeguckt und sind dann unten durch die Tunnelsysteme gelaufen. Und da hörten wir, wie welche am anderen Ende des Tunnels uns entgegenkommen. Wir haben dann auch Taschenlampen gesehen und dachten uns, Mensch, guck mal. Wir haben hier noch eine Grabkerze, lass die mal anzünden und lass die mal auf dem Weg einfach hinstellen im Tunnel und uns um eine Ecke hinstellen und das Ganze beobachten, wie die reagieren. So, und dann kamen da zwei Männer angelaufen, die wurden dann immer leiser vom Gespräch her und stellten sich dann so abseits ein bisschen hin und grübelten, wieso da jetzt eine Grabkerze steht. Ja, und dann, als wir angekommen sind, sind wir um die Ecke vorgesprungen und haben bloß eigentlich Hallo gerufen, also nicht mal Buh oder irgendwas jetzt ist, ne? Sondern einfach bloß so, hallo. Und die waren dann erstmal kurz überrascht. Und dann kam man so ins Gespräch. Und wir unterhielten uns dann eine Weile. Und dann meinten die beiden so, ja, und wir sind hier an eine Firma gründen und wollen hier Fototouren an solchen Orten machen. Und ich dann so, Mensch, das ist ja super, das ist ja cool, weil das fehlt noch so. Und ja, dann stellte sich halt raus, das waren halt Andreas und Thilo von Gotono. Und ja, im Laufe des Gesprächs habe ich dann auch erzählt, wer ich bin. Und ja, die fanden das dann auch total cool. Die haben schon von mir gehört. Und mega. Und wir sollten uns mal zusammensetzen und mal drüber unterhalten, ob man nicht irgendwie zusammenarbeiten kann. Ja, und das haben wir dann gemacht. Und dann bin ich da irgendwann als Nebenjob bei Gotono mit eingestiegen.
So einfach kann es manchmal gehen, oder? Es wäre so schön, wenn man genau mit dem gleichen Prinzip irgendwo reinmarschiert und sagt so, hey, wie schaut's aus? Ich habe voll Bock hier zu arbeiten oder so eine gemeinsame Sache mit euch zu machen. So, was haltet ihr davon? Stellt ihr das mal vor. Und ich finde auch diese ganze Go-to-Know-Gründungsgeschichte ja so total witzig, weil das war ja wirklich jetzt nicht so ein Ding, dass man sagt, hey, komm, das ist jetzt voll das beliebte Ding. Wir gründen jetzt eine Agentur mit legalen Führungen, weil wir halt möglichst viel Profit rausholen wollen oder was auch immer. Oder uns ist der Ort an sich scheißegal und die Geschichte, sondern wir wollen halt nur, dass die Leuten anbieten, dass die uns was zahlen, so quasi. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, also so diesen ganzen Hintergrund, der so hinter Go to Know steht, das fand ich sehr amüsant, also auch was der Thilo dann eben so erzählt hat, wer da so welche Rolle spielt und auch mit den ganzen Connecting-Sachen, also dass ihr natürlich alle sehr gute Verbindungen überall hin habt oder Kontakte halt und so. Und ich glaube, das muss man dann natürlich auch gut können, gerade wenn es darum geht, auch neue Partner, kann man das eigentlich nennen, zu finden, die euch dann, die dann quasi mit euch zusammenarbeiten, damit ihr halt die legalen Touren dort anbieten könnt, so.
Richtig, und da musst du ja nicht mal unbedingt jetzt gut verhandeln können oder ein Geschäftsmann sein, sondern das ist wirklich, die gehen immer an die Leute ran, als wenn es so ja Freunde oder Nachbarn sind,
Genau,
ne?
immer ganz
Und
locker, ja.
genau, und man sagt halt bloß, hey, wir haben hier was, wo wir gerne den Leuten was anbieten wollen und damit ihr diesen Ort hier vernünftig euch angucken könnt und fotografieren könnt und shooten könnt und weiß ich nicht was alles. Und ja, da spielt das Geld noch gar nicht so die Rolle, weil es erstmal nur darum geht, neue Orte für die Leute zu haben, damit sie halt mehr erleben können.
Nee, es ist.
Weil es gibt ja nur sehr, sehr viele Leute, die keine Anzeige oder sonst irgendwas kassieren können, weil sie sofort ihren Job loswerden. Die freuen sich natürlich, wenn sie dann legale Orte besuchen können.
Ja, und das ist, wie gesagt, das hat ja tausend verschiedene, also, oder ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich finde gerade nicht die richtigen Worte. Aber wie gesagt, ich persönlich finde es halt eine gute Sache, sei das jetzt, ob jemand vielleicht zu alt ist, um einen Lost Place zu besuchen, also einen richtigen Lost Place, oder ob er einfach körperlich nicht kann, weil er halt eingeschränkt ist, oder weil er eigentlich überhaupt gar nichts mit Lost Places, so wie wir das kennen, am Hut hat oder was auch immer. Also da gibt es tausend verschiedene Gründe oder Varianten, die man jetzt nennen könnte. Und deswegen, genau deswegen finde ich es eine gute Sache. Und ich finde auch so Sachen wie Tag des Denkmals oder so, wo sie dann Sachen öffnen, einmal im Jahr, das könnten die ruhig mal öfters machen. Das ist voll geil eigentlich, total.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist sogar mehrmals im Jahr.
Echt? Ich dachte immer nur einmal oder zweimal.
Ich glaub, mindestens zweimal, ja.
Und das ist so schade immer,
Genau.
weil da bekommt man eben dann auch den geschichtlichen Hintergrund natürlich, und manchmal eben wird man auch auf Sachen aufmerksam, die vielleicht keine Sau vorher gekannt hat. Also bei uns waren hier tatsächlich in München so ein paar Sachen angeboten, da habe ich noch nie in meinem ganzen Leben davon gehört, und ich bin hier geboren. Ich lebe mein ganzes Leben schon hier und war überrascht, als ich dann so die Website angeschaut habe und dachte so, hä, okay, krass, das gibt's oder was ist denn das? Habe ich ja noch nie gehört. Also es ist sehr, eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Da können wir uns jetzt, glaube ich, drauf einigen.
Das auf jeden Fall. Also dieses Jahr auch habe ich endlich mal eine Location besucht, die ich zwar schon immer auf dem Schirm hatte, aber selbst ja, ich, der relativ mutig ist mit seiner Truppe und auch Sachen, viele Sachen finden und riskieren, mal da irgendwo reinzukommen. Teilweise laufen wir ja am Sicherheitsdienst schon vorbei. war dann nochmal so mit Frauchen im Bettchen gelegen und dann geguckt, Mensch, hier ist doch jetzt irgendwie das Wochenende, Tag des offenen Denkmals. Das war ja bei uns über 2 Tage oder über 3 sogar. Und dann, Mensch, das ICC. Und dann haben wir geguckt, ja stimmt, ist offen. Ja, nur Online-Reservierungen, alles schon voll. Ach Mist, komm, lass einfach hin. Dann sind wir da hingefahren und konnten noch so mit rein, 5 Minuten anstehen. Und dann konnten wir uns das endlich mal angucken.
Ja, voll
Wollte ich schon
geil.
seit gefühlt Jahrzehnten rein, ne? Weil das UFO von Berlin da, wo du denkst so, boah, ja, das war einfach der Hammer. Und da hat dann auch gleich wieder Freunde getroffen, ohne dass man sich vorher abgesprochen hat.
Na,
Und da
siehst
einen
du?
richtig schönen Tag erlebt.
Na, schau.
Und dann auch mal schnell irgendwo abgebogen und mal hinter die Kulissen geguckt.
Ja, das mache ich auch immer so tatsächlich. Auch wenn ich auf irgendeiner Museumsführung bin oder weiß ich nicht irgendwas, ich warte dann immer so, bis die Gruppe so sich weiter bewegt, und ich bleibe dann immer so ganz hinten und gucke dann immer so links und rechts und weiß ich nicht irgendwo mal auch hinter die Absperrung oder so, was da jetzt so ist oder um die Ecke. Und da muss ich immer so ganz schnell wieder hinterherrennen.
Ja, oder? Man bleibt dann verschwunden, bis man gefunden wird.
Dann sagst du, ich habe mich verlaufen oder keine Ahnung, was auch immer. Ah.
Ja, richtig.
Und was war bis jetzt, würdest du sagen, dein bester Trip oder deine beste Location?
Ja, die beste Location bleibt halt Beelitz. Es ist nun mal so, da habe ich halt am meisten erlebt. Da kann ich alles mit verbinden, da habe ich meinen Namen her. Ne? Also das ist halt. Bleibt nun mal Beelitz. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht so viel weit weg von meiner Stadt unterwegs. Deswegen, auch wenn nachher deine Frage wieder kommt, welche Länder ich dann schon besucht habe fürs Urbexen,
Berlin.
das bleibt wirklich bei Deutschland. Also ich habe es bis Thüringen, bis ein bisschen NRW geschafft und das war's dann. Aber NRW nur eigentlich Freunde besuchen und mal auf dem Weg so irgendwie was Kleines angucken. Aber wo ich ja auch dann so diese ganzen Zechen und sowas, das wäre natürlich auch mega cool, aber habe ich alles noch nicht geschafft.
Und der schlimmste? Schlimmste
Das
Trip oder schlimmste Location?
Schlimmste. Schlimmste Trip. Das ist schwer zu sagen. Also, ich hatte natürlich auch meine Erlebnisse, wo man dann sagt, ja, auf den Fotos im Netz sah es vielleicht noch ein bisschen besser und interessanter aus. Und dann kommst du da halt an und dann bist du halt da, sag ich mal, ein halbes Jahr zu spät und dann ist halt schon vieles kaputt geklaut oder so. Und also ich hatte auch, das glaube ich jetzt 3 Jahre her, mit Frauchen und einem Freund einen kleinen Trip gemacht. Auch Richtung Harz, Thüringen, die Ecke. Und von 5 Locations waren 4 schon abgerissen.
Oh, Scheiße.
So, ne? Und dann, du hast dann halt so deine Punkte, deine Koordinaten, dann kommst du dann an und sagst, na, hier muss es doch sein. Und dann siehst du halt nur noch einen Schotterplatz. Und denkst dir so, oh, super, ja, bist du einfach mal zu spät. Ja, das sind dann halt solche Sachen, wo man dann schon mal sagt, schade für den weiten Weg. Aber ansonsten so schlimme Locations. Man findet doch immer irgendwo was Schönes, wenn man ein bisschen sich genauer umguckt. Und ich bin halt auch so, dass ich versuche, in jede Ecke reinzukriechen, in jeden Raum zu gucken. Weil hinter jeder Tür kann auch wieder irgendein schönes Bild sein oder irgendwas stehen, was einem dann richtig gefällt.
Weil du ja auch immer so vielen Leuten begegnest auf deinen Lost Place Touren im Generellen, sei das jetzt legal oder nicht lokal, wollte ich jetzt sagen, sei das jetzt legal oder nicht legal. Wir können dann auch die Frage stellen, was waren die schlimmsten Leute, die du mal auf einem Lost Place getroffen hast?
Die schlimmsten Leute, ja, man nennt natürlich keinen Namen, aber hat sich in den Jahren auch so rauskristallisiert, die dann eher so ja ein bisschen auf der Schiene mitgehen wollten. Die haben halt gehört, der Schleicher kennt auch viele Orte, kennt coole Orte, entdeckt neue coole Orte. Ja, ich war ja teilweise in Locations immer mit der Erste drinne und viele danach erst sind gefolgt. Ja, und dann hast du halt Leute, die dir ins Gesicht lächeln, aber hinterrücks dann über dich lästern oder dir einen Keil irgendwo reintreiben. Und das ist dann wieder doof und das macht es dann nicht schön. Die dann Sachen behaupten, die nicht stimmen, ne? Und dann stehst du halt erstmal da und ja, musst dann dich erklären.
Hast du eigentlich auch mal bekannte Personen auf dem Lost Place getroffen?
Ja, die Gründer von GoToMeet. ja, klar, also auch wenn ich mit ihm schon unterwegs war, aber auch so zwischendurch, habe ich dann auch schon mal PJ getroffen. Gut, das war nicht direkt auf dem Lost Place, man hat sich dann so verabredet, Dr. Zokos, ne? Auch mit dem war ich schon unterwegs.
Ich liebe ihn, das habe ich dir ja schon gesagt. Das wissen ja alle. Ich
Ja.
bin sein größter Fan. Und Leute, ich erzähle euch jetzt eine geile Story vom Zockers. Also, ich habe auch schon ein paar Wörter mit dem gewechselt, tatsächlich bei Instagram. Und er hat mich sogar einmal in seiner Insta-Story erwähnt, weil ich eine Frage gestellt habe. Oh mein Gott. Ich habe sogar immer noch die Story, weil ich habe es mir aufgenommen auf meinem Screenshot, auf meinem Handy und dann habe ich es gescreenshottet. Und ich habe einen Freund, der ebenfalls in Berlin lebt und der ist Betriebsarzt bei der Charité und der Zockers arbeitet ja auch in der Pathologie, also bei der Turmstraße. Und seitdem der Freund von uns eben da jetzt arbeitet, in der Charité war es schon ein paar Jahre, ich glaube jetzt boah, 3 Jahre oder so müsste das sein. Seitdem sage ich immer, bitte, bitte, schau, wenn du ihn siehst und dann kannst du ihm bitte sagen, ich hätte ein Autogramm, ich hätte gerne ein Autogramm oder keine Ahnung, was auch immer. Und ich habe schon gesagt, so Can, weißt du was, ich komme einfach nach Berlin und dann laufe ich jeden Tag so in der Charité rum in der Hoffnung, dass ich mal auf den Zockos treffe, nur um Hallo zu
Aber
sagen.
ein Autogramm von ihm zu kriegen ist ja nicht
Oh mein
schwer.
Gott, ich möchte
Er
das.
bietet, er, na, du kannst ja auch ganz einfach, schreibst du ihn an und sagst zum Beispiel, dann kannst du das Buch kannst du dir bestellen, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, das neueste Buch, und dann kannst du ihm das zuschicken mit einem Rückumschlag Und dann signiert er dir das Buch mit einem
Oh,
Autogramm, mit einem Spruch, den du reinhaben möchtest, und schickt dir das wieder
ich
zurück.
bin so ein Fangirl,
Das.
Leute. Ich in meiner Kindheit war ich ein sehr großer Fan von den Backstreet Boys natürlich, aber dann habe ich ganz lange keinen Crush mehr gehabt, aber ich habe seit längerem eben einen Dr. Zockers Crush, weil er einfach so cool ist. Nur weil er so cool ist, mag ich ihn so gerne. Und wenn ich mit ihm auf Lost Place Tour gehen würde, dann würde ich sterben, glaube ich einfach.
Und das ist halt das Schöne, ne? Egal wie bekannt dieser Mann ist und wie erfolgreich er
Er ist
ist,
so cool.
wenn man sich mit ihm auf dem Lost Place trifft, er ist ein ganz normaler Mensch. Da spielt kein Geld, nichts die Rolle. Er läuft rum und will am liebsten alles über diesen Ort wissen,
Ja.
schaut sich um, stellt seine Fragen. Und das letzte Mal, wo wir uns getroffen hatten, waren ja zwei seiner Söhne dabei. Und auch die dann sind sehr wissbegierig und wollen dann immer gucken, sich alles in Ruhe angucken. Und das finde ich total toll und einfach bodenständig. Und das mag ich auch an ihm.
Ja, so cool, einfach so cool. Oh, so, jetzt genug Zocker, sonst bekomme ich, sonst träume ich heute von irgendwelchen Leichenaufschneidungen und irgendwelchen Horrorgeschichten wahrscheinlich vor lauter Zockers. Und hast du eigentlich irgendwelche Lost Places im Allgemeinen, wo du sagst, das ist ein No-Go für dich?
Ja, also ich gehe nicht gerne in normale Wohnhäuser rein. Das ist so, da bin ich überhaupt nicht so der Fan von. Also ich mag dann schon lieber irgendwelche Heilstätten, Krankenhäuser, aber auch lieber alte Krankenhäuser. Es müssen keine frisch verlassenen sein. Und solche Sachen, Bunker bin ich auch interessiert, Pflegeheime und solche Sachen. Also Wohnhäuser bin ich da gar nicht so ein Fan von. Friedhöfe oder so müssen auch nicht sein. Da gab es nur mal einen, den ich besucht hatte, weil es da halt eine ganz spezielle Sache gab drauf. Aber ansonsten, ja, nur diese Sachen so.
Das finde ich interessant, dass du Heilstätten magst, aber keine Friedhöfe.
Ja, weil auf Friedhöfen hast du halt meistens nur die Gräber. Du hast vielleicht eine kleine Kapelle. Und ja, das war es ja dann schon fast wieder. Du hast ja nicht auf jedem Friedhof irgendeine Gruft oder irgendwas. Oder ein Mausoleum. Klar, Mausoleum finde ich auch interessant, aber da gibt es ja auch das eine bekannte im Harz, wo dann selbst die Särge schon geöffnet
Ja, ich
wurden.
weiß.
Das ist was, das ist unter alle Sau. Also man muss einfach die Orte auch mal mit Respekt behandeln. Und da finde ich dann sowas wirklich, frage ich mich, was geht in den Köpfen der Leute vor?
Ja.
Da einen Sarg aufzuschieben, um da reinzugucken.
Neugierde
Also.
oder makaber oder keine Ahnung, was auch immer.
Ja, also das sind halt auch die Leute, die ich dann wahrscheinlich immer wegjage an anderen Orten.
Ich persönlich bin auch auf dem Friedhof immer so, ich passe mir irre auf und es ist mir tatsächlich schon einmal passiert, aber das war ein Grab, das war quasi auf dem Friedhof so schräg gegenüber von unserem schon fast. Und jeder kennt das so, der irgendwie Verwandte auf dem Friedhof hat, wenn man einmal anfängt, dann da im Frühjahr alles wieder ready zu machen und die Steine zu putzen und keine Ahnung, da wurstelt man da rum und schneidet rum und läuft halt auch manchmal rückwärts. Und so schräg gegenüber ist so ein total verwuchertes Grab, also da kann man eigentlich schon fast gar nichts mehr erkennen. Das ist ganz komisch, aber es muss ja theoretisch auch noch bezahlt werden oder wahrscheinlich ist es auf 40 Jahre gezahlt oder keine Ahnung, wie lange, weil früher war das ein bisschen anders, dass das einfach immer noch besteht, weil normalerweise wird es ja irgendwann dann aufgelöst, wenn keiner mehr zahlt und so. Und dann bin ich in so einer Aktion mit meiner Schwester fast in dieses Grab reingefallen und so draufgetreten und so rücklings gestolpert und dann fast hingefallen. Und das weiß ich nicht, das war für mich so ein komisches Gefühl, also auf ein Grab zu treten, so draufzusteigen, weil das einfach so ein Ding ist, das macht man nicht oder da hat man eine Hemmung oder keine Ahnung. Also mir
Ja,
persönlich
der
geht's so,
Respekt
genau,
halt, ne?
also mir persönlich
Respekt.
geht's so, ich fühle mich da furchtbar schlecht, auf irgendwo draufzutreten oder auch generell, wenn man halt am Waldfriedhof spaziert oder was auch immer. Oh, nee, nee.
Ja, und ich habe zwei Stories zum Friedhof. Also ja, in meinem jugendlichen Alter sind wir mal durch die Gegend gezogen. Da gab es halt bei uns hier in der Nähe von Berlin einen Friedhof. Da war ein Denkmal drauf mit einem eisernen, also so ein Stein. Und in diesem Stein war halt eingelassen so ein eisernes Herz. Und das hat halt immer angefangen gegen 0 Uhr zu pochen, als wenn es schlägt. Also du bist dorthin gegangen und hast quasi das Pochern hören. Und das war halt so ein ja, cooler, gruseliger Ort, wo man dann mal hingegangen ist, um, weiß ich nicht, den Mädels ein bisschen, die man bei hatte, Angst einzujagen, um danach so, ne, vielleicht einen besseren Stein im Herzen zu haben. Das war noch so, ja, ganz cool. Ja, und dann gibt es noch so einen Selbstmörderfriedhof in Berlin. Da war ich dann mal drauf, aber da war ich halt mit einer Gruppe drauf, wie so eine Art Mini-Klassenfahrt, wo man dann halt so ein bisschen die Geschichten hört von dem Friedhof und von denen, die dort so liegen.
Nee, also da bin ich raus.
Ja, deswegen, ansonsten so fototechnisch oder Urbex-mäßig interessieren mich halt solche Orte gar nicht.
Das ist jetzt eigentlich voll der gute Übergang von den Friedhöfen zur nächsten Frage, weil ich habe hier gerade auf den Zettel geschielt, weil die nächste Frage ist: Hattest du mal ein skurriles Ereignis auf dem Lost Place? Und ich wette, du hattest nicht nur eins, du hattest ungefähr 8.000 davon wahrscheinlich oder 20.000. Ich wette.
Ja, also ich habe vorher nie an irgendwie sowas wie Geister oder so geglaubt. Klar, als Kind oder so, man sieht Trickfilme, Geister hier, da oder sonst was, aber ich habe jetzt nicht irgendwie dran geglaubt, dass es Geister gibt. Bis ich dann in Beelitz war und dort halt auch Sachen erlebt habe, die ich mir nicht erklären konnte. Wo ich sagte, wenn es nicht doch sowas gibt wie wandelnde Energien oder so.
Okay.
Weil man hat natürlich nichts gesehen, aber man hat halt was gespürt und gehört. Und das war dann so nicht nur ein Erlebnis, sondern das waren dann schon so ein paar, die man dann auch mit Freunden zusammen erlebt hat. Also nicht nur alleine, dass man sagen könnte, man hat sich das jetzt eingebildet. Und das hat einen dann schon ein bisschen zu denken gegeben.
Ja.
Ja, und dann durch die
Uah.
Schreckaktion ja sowieso hat man mehrere skurrile Sachen mal erlebt.
Wie bist du überhaupt auf diese ganze Erschrecker-Sache gekommen?
Ja, das hatte ich am Anfang erzählt. Dadurch, dass man da randalierende Leute hatte und wir die dann erschreckt haben, um die da vom Hof zu jagen. Und so hat es angefangen. Und da habe ich auch zum Beispiel in Beelitz festgestellt, für mich selbst, dass ich mich extrem gut orientieren kann. Also ich brauche den Ort, ich brauche einen Ort nur einmal ablaufen und dann ist er wie abgespeichert im Kopf. Und dass ich halt nachts auch extrem gut sehen kann, ohne Licht. Und das war natürlich schon mal zwei Sachen, die ein großer Vorteil fürs Schleichen sind.
Und was meinst du, oder was hältst du davon, wenn die Leute dann so zum Beispiel sagen, ja, und er erschreckt Leute und voll scheiße oder voll kindisch oder ich weiß nicht, irgendwie so. Also hat dir das auch schon mal jemand so gesagt?
Ständig zu hören, irgendwelche Nachrichten so von wegen, ja, musst du mal die Leute erschrecken, die wollen sich die Orte doch bloß angucken. Wenn ich mir wiederum vorstelle, so, die Leute wollen sich das nachts angucken, dann wollen sie eigentlich auch irgendwie sowas erleben.
Stimmt eigentlich, das ist
Und
schlau gedacht, ja.
ne, man geht ja als Urbexer nicht oder als Fotograf nicht nachts auf den Ort, weil man da fotografieren will, also wenn man sich das angucken will, gruseln will oder sonst irgendwas erleben will. Und ja, manchmal wird den Leuten das dann auch geboten.
Ja, das ist wirklich schlau gedacht von dir, das stimmt. Weil ich habe mich auch oft gefragt, also ich selber würde das nie machen, sowieso nicht, weil für mich ist ja mehr der Aspekt von, entdecken und fotografieren und so im Vordergrund. Also keine Ahnung, also mich macht das überhaupt nicht an, aber ich habe mich oft gefragt, so, was gibt es den Leuten oder warum machen viele das wirklich nur nachts? Eben genau, wie du sagst, aus dem Aspekt, sich zu gruseln oder eben paranormal oder vielleicht auch
Ja,
mal den,
oder weil sie halt
den Ort.
denken, sie sind dann geschützter durch die
Ja.
Nacht, weil sie dann nicht so schnell gesehen werden. Dann können sie nämlich schneller klauen, randalieren, sprayen oder sonst irgendwas machen, ne?
Aber dabei finde ich es ja eigentlich totaler Quatsch, weil gerade nachts, wenn du jetzt mit einer Taschenlampe rumläufst, dann bist du doch, also das ist doch noch auffälliger, als wenn ich am Tag da reingehe, denke ich mir immer.
Ist richtig, aber du hast ja genug Orte, die weit ab sind von irgendeinem Fluss.
Ah, mhm.
Und ne, wenn die dann nachts dort sind, dann werden sie halt vielleicht die Taschenlampen nicht so gesehen, aber sie können halt ungestört randalieren, weil nachts natürlich der Großteil der Menschen ja schläft. Ja, und
Stimmt, ja. Also manchmal bin ich schon ein bisschen engstirnig, jetzt wo du sagst.
wie man ja mal sagt, so, ne, der Feind der Urbexer, da gibt es ja auch so eine schöne Fotoreihe, ne, wenn dann zum Beispiel die Omi oder der Opi am Fenster stehen und gucken, wie die
Ja,
Stasi,
genau.
ne, du läufst bloß am Gelände vorbei und dann siehst du schon, oh, die stehen da schon und gucken schon. Aber wenn du jetzt das Gelände betrittst, dann kannst du wetten, da ist gleich die Polizei auch da.
Und
Ja, und das ist natürlich, da sind sie nachts die Schützer, ne?
Weißt du, was ich so witzig fand an dem Freitag, als ich ja dann ins Büro gekommen bin, also zu GoToKnow, und mit Thilo die Aufnahme gemacht habe, haben wir uns auch ein bisschen eben über Samstag unterhalten und so. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wir treffen uns dann und so, wir haben das schon ausgemacht und so. Und dann habe ich auch so zu ihm gesagt, ja, ich habe gehört, er erschreckt immer so die Leute. Und dann lachte er und hat so gesagt, ach nö, der erschreckt immer nur Leute, die er nicht mag, hat er zu mir gesagt. Das fand ich ganz
Ja, im
nett.
Grunde schon.
Das fand ich ganz nett. Und hat dich eigentlich mal jemand angegriffen, weil du ihn erschreckt hast?
Also mich haben schon so einige versucht zu jagen. Und auch mit scharfen Waffen oder mit Baseballschläger, Macheten, mit allem möglichen Zeugs. Ob das im Belitz damals war oder selbst wenn ich jetzt irgendwo rumgeister, da gibt es Gruppen, die versuchen mich richtig zu jagen und zu kriegen und zu finden.
Okay, krass.
Und teilweise bewaffnen sich die Leute mit allem möglichen Zeug, was sie finden, ob es Eisenstangen sind oder sonst was. Und ja, wollen dann halt das Geräusch oder den Schatten, den sie sehen haben, versuchen zu fangen und zu kriegen. Und weiß ich nicht, ob sie einen verprügeln wollen oder so. Also geschafft haben sie es noch nicht wirklich, weil ich dann doch immer relativ schnell weg bin. Aber ich hatte halt in meiner Laufbahn auch schon Momente, wo ich mich dann körperlich auch mal verteidigen musste.
Aber gezielt hat jetzt noch nie jemand auf dich gewartet, also irgendwo auf einem Lost Place, weil er gesagt hat, so, boah, ich weiß, er ist mal hier und ich will ihm jetzt mal auf die Fresse hauen oder keine Ahnung.
Na doch, doch,
Okay.
doch, doch, doch. Aber ich bin ja nicht doof. Die Leute sitzen da und warten, ja, aber ich krieg ja trotzdem mit, dass sie da sind. Weil ich bin ja derjenige, der ohne Licht draufkommt, der die Geheimgänge kennt und sonst irgendwas. Und teilweise, ja, merke ich dann, okay, da sind welche, die warten. Und dann ziehe ich mein Programm halt auch durch. Oder ich gehe einfach wieder.
Ja, ich finde das auch so ein bisschen krass. Ich meine, man kann gewisse Sachen vielleicht schon scheiße finden, ja, oder man muss sich ja nicht immer einig sein, aber dass man dann wirklich so sagt, ja, okay, komm, wir fahren jetzt dahin, und warten und dann hauen wir ihm so richtig auf die Fresse, so, das finde ich schon so ein bisschen. Aber ich glaube, dass ab einem gewissen Alter ist man auch raus, vielleicht aus sowas, dass man so denkt, okay.
Ja,
No
ne,
comment.
ich guck mir das dann an und das sind halt meistens sind's natürlich die Jugendlichen, die selbst mit Ansage, indem sie mir dann auf Instagram oder sowas schreiben, dass sie die jetzt an dem Tag dort auf mich warten und mir in die Fresse hauen wollen, weil ich sie das letzte Mal erschreckt habe. Und dann schicke ich immer bloß ein Grinsesmiley hin und dann ist das gut. Für mich ist das Gespräch beendet und entweder bin ich da oder ich bin nicht da, ne? Und teilweise lache ich halt innerlich drüber, weil ich halt weiß, was ich kann und wie schnell ich auch wieder weg sein kann.
Aber
Und ich gehe den
trotzdem.
Sachen dann auch manchmal einfach aus dem Weg, wenn da welche warten, dann gehe ich da halt nicht hin.
Eben, genau. Und
Bin ja auch kein Pfiffi, der auf Pfiff dahin kommt und Leute erschreckt, sondern ich mache das halt immer nur dann, wenn ich das möchte und Spaß daran habe.
Und hattest du mal einen Spot, der dich enttäuscht hat irgendwie?
Ein Spot, der mich enttäuscht hat. Ja, entweder waren sie immer weg oder die waren dann halt schon, ja, dann kam man halt zu spät und dann ist der Ort halt schon, wie soll man sagen, abgebrannt, verbrannt oder so zerstört, dass dann schade ist, dass man zu spät da war. Und da gibt es wahrscheinlich so einige von, weil ich halt noch nicht überall war.
Die nächste Frage ist deine Lieblingsfrage. In wie vielen Ländern warst du eigentlich schon wegen Erwachsen?
In einem. Okay.
Berlin.
Na, nicht nur Berlin, ne? Aber sagen wir mal so bis Mitte Deutschland. Von Ost bis Mitte Deutschland. Aber einen einzigen Spot habe ich mal in Tschechien besucht.
Aber wie kommt das eigentlich, dass du wirklich, also du bist jetzt auch schon eine Zeit dabei, sage ich mal, dass du wirklich nie irgendwo großartig anders unterwegs bist?
Naja, also ich mache es schon über 20 Jahre, das Hobby, wenn man es so sieht, ja. Und ja, wie kommt es? Also man ist am Anfang natürlich immer in Belitz geblieben und hat dort seine Späßchen gemacht und ist dann vielleicht mal, wenn nicht viel los war oder sonst was, irgendwo mal in einer Gruppe zusammen losgezogen, sich was anderes angucken, eine Kaserne oder irgendwas. Und ja, irgendwann war ja dann Belitz erstmal vorbei, als sie dann anfingen, den Baumkronpfad zu bauen. Da sind wir dann erstmal alle weg dort, weil dann war ja so massives Polizeiaufgebot und alles, dass man da gar keine Chance mehr hatte, nur irgendwie da rumzulaufen und zu gucken. Und zu der Zeit, dann sind wir erst richtig losgezogen und haben quasi alles abgegrast, was so Berlin, Brandenburg und Umgebung noch ein bisschen so mit sich zieht. Ja, und dann kam nachher schon mein Sohn auf die Welt und dann hatte man sowieso nicht mehr so viel Zeit und konnte dann immer höchstens mal am Wochenende irgendwo hinziehen und losziehen und auf Tour gehen und das musste dann immer gut durchgeplant sein und da sind 2 oder 3 Tage halt nicht viel, um irgendwo mal richtig auf Lost Place Tour zu gehen.
Ich finde
Da
das.
hat man sich dann halt die Sachen rausgesucht, die näher dran waren.
Ich finde auch cool, dass du tatsächlich nach so langer Zeit und im Generellen immer noch so viel entdeckst irgendwie, also in deiner City und Umgebung, dass du immer wieder neue Dinge für dich entdeckst. So, das finde ich ganz cool.
Ja, man muss halt, oder das habe ich halt im Laufe der ganzen Jahre gelernt, man muss die Augen offen halten. Bin natürlich beruflich viel in der Stadt unterwegs und da sieht man sofort, wenn man das richtige Auge dafür hat, wo ist was, was jetzt, da ist jetzt auf einmal kein Betrieb mehr. Da ist jetzt ein Bauzaun drum oder da ist jetzt das und das. Und dann guckt man, dann beobachtet man das und dann kriegt man auch relativ schnell so. Die Entscheidung muss man dann schnell treffen mit seinen Freunden. Ey, da ist was. Lass uns das jetzt mal am Wochenende angucken gehen. Und dann zieht man los. Und dann, ich laufe auch nicht alleine los. Ich habe immer meine Leute, mein Team quasi, auf die ich mich verlassen kann. Und dann ziehe ich auch mit denen los und entdecke die neuen Orte. Ist auch selten, dass ich irgendwelche Tipps kriege oder ich zum Beispiel jetzt irgendwelche Karten-Apps oder sowas. Nutze ich eigentlich auch fast gar nicht, sondern es sind halt wirklich meistens immer dieses Selbstentdecken, Orte, da markiere ich mir das und sage, das guckst du dir demnächst mal an. Und da ist immer noch eine lange Liste, allein nur in Berlin, mit Sachen, die ich mir nochmal angucken will, möchte. Ja, die teilweise aber auch schon Jahrzehnte leer stehen. Und da noch keiner war.
Ja, und auch in den Wäldern und so, also da gibt es mit Sicherheit super, super viel. Und wie gesagt, Brandenburg und so, also da ist ja das Gebiet auch wirklich, was du da so abgrasen kannst, riesig. Also es ist jetzt nicht wie bei uns so in der City, da findet man relativ wenig bis gar nichts, weil halt auch super schnell alles weg ist. Aber wie gesagt, und ihr habt ja in Berlin auch immer noch, wie du schon sagst, so ein paar Sachen, die wirklich sehr, sehr lange schon leer stehen. Und die so nach und nach verschwinden, ja, aber es gibt immer noch super viel und ich, wie gesagt, auch alleine an Bunkern oder keine Ahnung, auch das will ich gar nicht wissen, wie viel es da gibt in den Wäldern.
Ja, ein paar gibt es noch. Also sehr, sehr wenige, die noch unentdeckt sind oder ja, die halt noch keiner so auf dem Schirm hatte. Davon gibt es wirklich noch wenig. Die meisten großen Bunkeranlagen oder die sind halt schon bekannt und auch schon recht überlaufen, was so in und um Berlin halt angeht. Aber es gibt auch immer wieder noch ein paar neue, die dann entdeckt werden. Hatten sie ja vor ein paar Jahren, hatten sie ja direkt am Alexanderplatz da in der Nähe, haben sie ja eine Straße aufgebuddelt, weil sie die neu machen wollten. Und selbst dort haben sie dann auf einmal noch einen Bunker gefunden.
Ach,
Und
krass.
den hatten sie vorher auch nicht auf dem Schirm. Ja, und dann muss man halt schnell sein als Gruppe. So. Dann kriegt man die Info und dann heißt es, na, jetzt müssen wir da nochmal schnell gucken, bevor die das Ding zumachen.
Ja, gerade wenn es dann irgendwie bei Bauarbeiten entdeckt wird oder so. Aber habt ihr eigentlich auch so, ja, es ist eigentlich kein Problem, aber tauchen bei euch auch so ein paar Mal im Jahr immer irgendwie Fliegerbomben noch auf? Bestimmt auch jede Menge, oder?
Ja, klar,
Ja.
natürlich, natürlich. Also jedes Haus, was hier gebaut wird, und Berlin ist ja immer die reinste Baustelle, da kannst du eigentlich sagen, okay, die bauen jetzt hier das nächste Haus hin, da ist dann erstmal kurz Baustopp, weil nächste Fliegerbombe gefunden wurde.
Also bei uns ist es ja auch immer noch, gerade in der Innenstadt so, und es ist jedes Mal faszinierend, wenn du dir denkst, boah, ich will gar nicht wissen, was noch so unentdeckt hier so rumliegt und da latsche ich einfach jeden Tag drüber oder keine Ahnung, was auch immer. Also es ist schon echt krass. Und bei euch stelle ich mir das noch weitaus schlimmer vor. Oder auch Nürnberg oder keine Ahnung, so diese Cities, die wirklich extrem bombardiert worden sind. Dresden will ich gar nicht wissen, was da so los ist. Also es ist schon echt krass.
Allein schon dieses ist ja nicht nur Inner City, sondern nehmen wir mal nur das ringsrum. Vor ein paar Jahren in Beelitz, direkt an der Autobahn, neben den Heilstätten auf der anderen Seite sozusagen, ist ein komplettes riesengroßes Waldstück abgebrannt, weil dort sich Munition
Oh.
befunden hat in den Wäldern, die sich immer wieder entzündet hat. Da sind die richtig mit so einer ja, Wasserwerfer, Panzer reingefahren, weil sich so die normalen Feuerwehrleute gar nicht reingetraut haben.
Wow.
Und das hast du halt ringsrum, so viele noch munitionsverseuchte Wälder, ja, wo man dann schon aufpassen muss, wenn du einen richtig heißen Sommer hast, dass da nicht irgendwas hochgeht.
Ja, gerade, also ich finde Berlin gerade für Dritte Reich Sachen. Für Weltkrieg, Dritte Reich, was auch immer, finde ich es halt super interessant, weil ihr habt das auch ganz cool gemacht, dass ihr an vielen Plätzen, die damals eine Rolle gespielt haben, diese durchsichtigen Tafeln stehen habt mit Erklärungen und auch mit so alten Bildern und so. Und das finde ich total cool. Erstens mal, weil du manchmal Sachen da entdeckst, wo du dir sagst, so, hä, okay. Wusste ich gar nicht oder krass, das stand mal da oder was auch immer. So, das ist das, was mir in München hier total fehlt. Also bei uns gibt es das wirklich nirgends. Also nirgends. Und wir haben ja auch so ein paar wirklich bedeutende Gebäude, also gerade Odeonsplatz oder was auch immer, die ganze Königsplatz auch und so. Und das ist echt schade, dass hier überhaupt nicht so gemacht wird oder so, dass da nicht so wirklich ein Wert drauf gelegt wird, dass so ein bisschen geschichtlich, auch wenn es keine schöne Geschichte war natürlich, aber es gehört ja doch irgendwie dazu und das so ein bisschen zu zeigen. Und deswegen bin ich auch immer mal gerne in Berlin im Museum tatsächlich, weil ihr da auch super viele habt oder bessere als bei uns halt oder mehrere davon und so. Und das ist schon sehr, sehr interessant für
Bei uns sind
mich.
halt so, richtig, bei uns sind halt diese drei Parteien, sage ich immer, sehr präsent. Das ist die Stasi, die NVA und die russische Armee, ne? Was
Genau.
ringsrum um Berlin und in Berlin natürlich überall präsent ist, sei es Kasernen, sei es ja, irgendwelche Anstalten, sei es Krankenhäuser, sei es weiß ich was. Und das ist halt schön präsent. Die Geschichte ist noch da und man findet noch unheimlich viel, wenn man sich umschaut, was halt mit diesem Thema noch zu
Ja,
tun hat.
auf jeden Fall. Also, wer mal einen Geschichtstrip eine Woche oder so machen möchte, der muss auf jeden Fall nach Berlin und da mal so alles abklappern. Aber nicht nur die Museen, sondern auch so eine kleine Stadtrallye machen. Das kann man manchmal mit so Apps, wo du dann so einzelne Punkte hast und dann kannst du dir so einen eigenen Audioguide quasi runterladen und kannst dann an den Punkten, wenn du da stehst, dir alles da erklären lassen. Das ist echt cool. Und das gibt es mittlerweile für ganz viele Städte schon. Also hier gibt es das auch bei uns und wir haben auch so eine Stadtführung tatsächlich, die dann so Drittes Reich behandelt und so weiter. Also es ist manchmal echt nicht schlecht, sowas zu machen, wenn man Interesse daran hat, natürlich. Und in welches Land, oder wir können eigentlich sagen, ich glaube, Land spielt hier keine Rolle. Wir sagen einfach, in welches Bundesland möchtest du denn mal zum Urbexen?
Also NRW steht so auf der Liste natürlich, ne, mit diesen ganzen Zeichensachen und so. Das interessiert mich auch noch sehr. Und der hat dann einfach Vorarbeiten. Aber Länder gibt es natürlich auch viele. Ich bin Japan interessiert, Tschernobyl ist klar. Aber auch so ein bisschen so die Nachbarländer, die so überall sind. Ja, Belgien hört man ja immer wieder, ne, großes Ding. Würde ich auch gerne mal hin, aber bis jetzt war noch nicht so die Zeit für solche Sachen. Aber vielleicht kommt das noch. Das Kind wird irgendwann größer und dann hat man vielleicht auch mehr Zeit, sich solche Sachen dann mal anzugucken. Also bei mir kommt wahrscheinlich das Hobby Reisen fürs Urbexen jetzt erst in den nächsten Jahren.
Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Und das ist eigentlich, ich muss selber lachen, weil das ist total blöd. Das kam mir jetzt so, wie keine Ahnung, so eine Lampe ging mir gerade über meinen Kopf auf. Wir können ja mal den Andreas und den Thilo fragen, ob sie vielleicht irgendwann eine Go-to-Know-Tour nach Buran machen. Also zu dem Space Shuttle, ob man das vielleicht über Go-to-Know buchen kann irgendwann.
Na, Tschernobyl konntest du über Gotenau buchen.
Aber der Buran ist ja noch mal krasser. Also das ist ja
Stimmt.
schon hardcore. Aber das wäre, glaube ich, super witzig, wenn das echt mal irgendein legaler Lost Place-Anbieter schafft, das zu machen. Weil das ist, glaube ich, echt hardcore. Also Leute, da ist Seven versus Wild und alles andere, was es da noch so gibt. Da ist ja Bear Grylls wahrscheinlich ein Scheißdreck dagegen. Wenn das wirklich mal legal angeboten wird, aber es ist ja nicht so, dass man dann da hingefahren wird oder so. Nee, du hast dann nur die Genehmigung, dass du da auf das Gelände darfst und den Weg dahin zu kommen, das musst du dann schon selber irgendwie mit dir ausmachen, ja?
Stell mir das gerade so vor, du buchst dann bei Gotenau die Tour, Buran, und dann kriegst du halt, wenn du bezahlt hast, quasi kriegst du dann deine Liste zugeschickt, wie du da hinkommst und worauf du achten musst. Und dann kommst du dort an nach einem endlosen Kampf, sage ich mal, und riskanten, kommst dann dorthin und dann stehe ich auf einmal da in der Ecke und sag so, hi, heute bin ich dein Guide hier.
Genau, aber das wäre echt mal
Hier musst du
geil.
noch mal den Haftungsverzicht unterschreiben.
Also das kann man dann als so wirklich, oh, wie keine Ahnung,
Non plus ultra, ja.
das könnte man dann so machen, wie die Leute, die den Mount Everest besteigen, weißt schon, da musst du ja auch diese mega krasse Gebühr bezahlen, dass du überhaupt mal da hochgehen darfst, ja. Ich weiß nicht, wie viel ist die Gebühr? 10.000 Dollar? Oder nee, ist es, glaube ich, mehr mittlerweile, weil ich habe gerade so 10.000, nee, 10.000 wäre ja viel zu wenig. Ich glaube, es ist weitaus höher. Auf jeden Fall musst du ja erstmal diese Gebühr bezahlen, damit du überhaupt die Genehmigung kriegst, da hochzusteigen, ja. Und da kann ja mittlerweile eigentlich jeder hoch, der Kohle hat, so. Also früher war das ist nicht mehr, nee, hier Reinhold Messner und so, da kann jetzt jeder quasi hoch, der irgendwie nur die Kohle bezahlt und was weiß ich. Und so könnte man das dann auch mit der Buran machen.
Ja, kriegen wir hin.
Gut.
Kann ich ja mal ansprechen.
Da kann ich ja mal den Andreas anrufen und kann ihn ja vom Geistesblitz mal erzählen und dann würde er mir sagen, okay, es war schön, danke, aber bitte ruf mich nie wieder an. Ich möchte bitte nie wieder.
Ich glaube, Andreas würde dann antworten und da kenne ich ihn, glaube ich, schon gut genug. Da sind wir schon dran, aber es dauert noch.
Er würde das auch voll abfeiern. Also
Haben wir schon auf dem Schirm, kommt dann.
nachdem er letztens in irgendeinem Vulkan abgehangen ist, also da wundert mich nichts mehr. Also keine Ahnung, was auch immer. Und
Ja.
wo wir gerade hier über so krasse Sachen reden, hast du eigentlich einen Traumspot, wo du sagst, da wolltest du mal unbedingt hin?
Habe ich einen Traumspot?
Entweder, also ein Traumspot, den du schon kennst zum Beispiel, oder du kannst in deinem Fall vielleicht auch einen Spot nennen. Also wie stellst du dir deinen Traumspot vor?
Stelle ich mir meinen Traumspot vor. Also ich würde, da gibt es ja auch, glaube ich, das ist sogar in Belgien, wie ihr immer von erzählt, so also auch so ein Riesenkraftwerk. So ein riesengroßes. Und sowas finde ich natürlich richtig cool und interessant. Und vielleicht noch so als Traumspot wäre, ja, naja, gut. Das ist gar nicht so weit entfernt und das liegt vielleicht auch gar nicht mehr so lange weit weg. Mal so eine riesen Bunkeranlagen, die halt an der Küste sind, wie
Ah.
hier die Maginot-Linie oder wie das heißt, oder der Ostwall. Vielleicht Ostwall steht schon in Planung für nächstes Jahr. Vielleicht schaffe ich das da mal hinzugehen. Das sind auch Sachen, die mich sehr interessieren, einfach auch geschichtlich und natürlich diese Größe dann auch mal zu haben. Und ja, so eine Riesenkraftwerke, sowas, das sind immer so, wo ich da läuft mir die Sabber runter, wenn ich das sehe. Ich weiß gar nicht, wo ich zu als nächstes hingucken soll.
Ich denke mir auch, weil du jetzt gerade über Bunker redest, meine Meinung dazu ist immer so ein bisschen zwiegespalten, aber dadurch, dass ihr ja sehr viel öffentlich zugänglich macht in Berlin, oder es gibt viele Weltkriegssachen, die man halt besuchen kann, zum Beispiel Haus der Wannsee-Konferenz ist mittlerweile ein Museum oder ganz viele andere Sachen, aber ich finde, wenn der Führerbunker noch stehen würde und das würde man als Museum machen, keine Ahnung, also ich glaube, das wäre auch voll krass bestimmt.
Ja, das wäre wirklich krass. Vielleicht gibt es ja den noch und vielleicht gibt es ja noch einen Zugang. Aber
Aber
nee, das wäre natürlich schön, aber
der wurde ja.
ja, da ist natürlich wieder die Sache, dass man die Leute wahrscheinlich oder Berlin hätte da wahrscheinlich Angst, dass es zu verherrlichend wieder wäre.
Genau, weil
Dass
der wurde
da.
doch damals auch gesprengt aufgrund dessen, dass sie ja auch gesagt haben, die wollen den weghaben und nicht mal ein Wohnhaus oder so draufbauen, weil sie eben Angst haben, dass das halt von Neonazis dann irgendwie besetzt wird oder missbraucht wird oder was auch immer, so quasi als so Pilgerstätte. Und das gleiche Spiel habt ihr ja mit der Bogensee-Villa genauso. Und ich fände das einerseits schade, wenn das abgerissen wird oder irgendwann verschwindet. Aber es ist halt natürlich auch schwierig, so gerade mit so bei oder sagen wir mal bei so Nazi-Größen, ja. Wenn man das öffentlich zugänglich macht, wie gestaltet man das natürlich? Weil du sollst es ja nicht verharmlosen oder verherrlichen. Aber andererseits, ja, keine Ahnung. Also ich denke, das ist ja auch so ein Teil der Geschichte. Aber gut, die Bogensee-Villa hat ja jetzt keine großartige geschichtliche Bedeutung, dass man jetzt sagt, so hey, da hat irgendwas stattgefunden oder da ist irgendwas passiert oder das wurde für irgendwas genutzt. Das war halt einfach ein Ferienhaus von Goebbels, ja, aber keine
Na,
Ahnung.
nicht, ja, gut, aber das ganze Gelände ist ja quasi
Genau.
eine Kaderschmiede gewesen, wo halt ja, die kleinen jungen Nazis gezüchtet wurden und getrimmt wurden. Und hat halt natürlich schon einen großen geschichtlichen Hintergrund dort, dieser. Aber da gibt es natürlich auch noch viele andere. Aber ja, manchmal muss ich auch mal sagen, ich finde es dann auch schade. Ich meine, ich finde es cool, wenn man zum Beispiel auch Bunker entdeckt oder solche Sachen, wo man vielleicht noch ein Hakenkreuz sieht. So, und dann ist es ja nicht so, dass man sich hinstellt und da einen Gruß macht und
Genau.
das verherrlicht und weiß ich was, sondern es ist ein geschichtlicher Aspekt. Es
Genau.
gehört nun mal zur Geschichte dazu. Und auch das sollte dokumentiert werden mit Fotos und so, finde ich. Und dann kommen halt Leute, die das übersprühen, die das anzünden, überspachteln oder weiß ich was, um das da ja, verschwinden zu lassen. Das finde ich dann wiederum schade und viel extremer als eine andere Variante.
Und ich finde das auch immer gerade bei so Militaria-Sachen und so, auch bei den Börsen oder generell, so krass, wie viel Zeug es eigentlich nach so langer Zeit immer noch gibt. Und ich erzähle jetzt mal eine kleine lustige A Anekdote aus meinem Altenheim-Alltag. Und zwar haben wir ja auch einige Bewohner, die weit über 90 sind schon, und unsere älteste Bewohnerin ist tatsächlich 101, aber viele eben über 90-Jährige, und wir haben eine alte Dame, die jetzt 96 oder so ist. Und an einem Tag in meinem Dienst sagte ich: Ja, Frau XY, ich habe in ihrem Schrank ein Fotoalbum gesehen und eine Box, da sind lauter Fotos drinnen. Haben Sie Lust, die mal zusammen mit mir anzugucken? Weil ich liebe ja diese alten Schwarz-Weiß-Fotos und generell so alte Fotos, das liebe ich ja. Also ich mag das total gerne, das mit den Leuten anzugucken. Und vor allem, wenn die Leute dann noch erzählen können, so, ja, das ist meine Mutter, das ist meine Tante, das war da und da und keine Ahnung, also finde ich voll cool. Und dann gingen wir raus an den großen Tisch eben im Flur, und die anderen Bewohner waren um uns rum, und ein paar haben dann auch so mitgeguckt, so in sicherem Abstand, sagen wir es mal so, weil wir haben manchmal Leute, die eher das Geschehen dann so von ein bisschen weiter weg betrachten. Und ich guckte dann so die Bilder durch, und dann waren da so ein paar Postkarten, und dann guckte ich so die Postkarten durch, auf einmal war da voll die krasse Postkarte, da irgendwie, keine Ahnung, da stand irgendwas voll Krasses drauf, und da war wirklich so Hitler und Hakenkreuz und keine Ahnung. Und ich habe so diese Postkarte angeschaut und habe so die Bewohnerin neben mir angeschaut und habe so gesagt: Also, das dürfen wir niemandem zeigen, so, das müssen wir irgendwo ganz unten verstecken. Und dann haben wir uns unterhalten, und dann hat sie gesagt: Ja, als sie jung war oder als sie noch ein Kind war, da wollten die Eltern, also die kamen auch aus Niederbayern irgendwo da vom Dorf, und dann hieß es, dass der Hitler nach Augsburg kommt, ja. Irgendwie Augsburg, oder ich glaube Augsburg war das. Und auf jeden Fall wollten die Eltern dann da unbedingt hin und den halt mal sehen, und keine Ahnung, wie das halt war, ja. Und hat sie eben erzählt, ja, dann sind die da halt hingefahren und haben ihn gesehen und so. Aber dann, nachdem wir diese Postkarte gefunden haben und ich dann eben gesagt habe, so, die dürfen wir keinem zeigen, dann hat sie immer so gesagt, der, und dann kam sie so nah an mein Ohr und hat so gesagt: Der Hitler. So ganz leise. Und wir haben so gelacht. Und diese Postkarte habe ich dann eben in diese Box ganz nach unten gesteckt und habe so gedacht: Um Gottes Willen, hoffentlich macht niemand diesen Schrank auf, und dann fällt diese Postkarte raus, und die denken sich auch so: Hallo, wo sind wir denn hier geblieben? So. Nee, das.
Ja, der Hitler ist dann ja sozusagen wie der Voldemort,
Ja,
ne? Man darf den Namen nicht
genau,
aussprechen.
aber wie gesagt, also das hat mich so überrascht, weil da waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Fotos drinnen, und ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet. Und vor allem, sie hat halt keine Angehörigen, also keine Kinder oder so. Und ich denke mir dann auch so: Ey, wer hat denn das beim Umzug eingepackt? So, hier, nimm das mit, weißt du, und so, das kannst du vielleicht im Altenheim gebrauchen. Oh, nee, also,
Kannst du noch mit angeben, ne?
genau, da kannst du sagen: So, ey, ich war da, ich habe die Postkarte, aber die Postkarte war auch nicht beschriftet oder so. Also, dass man jetzt sagt, die war von irgendjemandem geschickt oder keine Ahnung, aber wie gesagt, das war eine sehr herrliche Story. Und jedes Mal, jetzt, wenn ich eben diesen Schrank öffne und diese Box sehe, dann denke ich immer: Oh Gott, bitte, bitte nicht diese Postkarte. Oder vielleicht hat sie auch schon jemand weg. Also ich glaube es nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr amüsant gewesen. Für beide Seiten, glaube ich. Sie hat sich auch ein bisschen amüsiert.
Also ich fand zum Beispiel auch mal cool, da waren wir in Berlin unterwegs und bei so ein paar Villen. Und da waren sind wir dann in eine reingegangen, die erstmal gar nicht so wirkte. Sie war auch leer, Aber es stand noch so eine alte Küche drin, so eine fest eingebaute. Und ich machte dann eine Schublade auf. Und da drinnen lagen dann noch Unterlagen mit dem Stempel noch drauf, mit dem Hakenkreuz und solche Sachen. Das war ja dann erstmal interessant, weil dann liest man sich erstmal durch, altdeutsche
Ja,
Schrift und so,
ja.
ne? Das ist dann, wo ich dann sage, total interessant. Aber das hat halt von außen und das Haus und auch von innen hat überhaupt nicht den Anschein gemacht. Und dann machst du eine Schublade auf und dann buff, findest du sowas. Also finde ich dann halt interessant, ne? Und das hat nichts mit Verherrlichung zu tun, sondern ich finde es halt einfach interessant, dann solche Sachen noch zu finden, die unversehrt
Ja,
sind,
ja.
nicht zerstört
Also
wurden.
ich denke, wie gesagt, auch oft, dass es Wahnsinn nach so langer Zeit, wie viel Originalrelikte da noch im Umlauf sind. Und es gibt genug Sammler. Also es gibt ja nicht umsonst die Börsen. Und wobei ich mich auch dann manchmal frage, so ja, keine Ahnung, wenn jetzt jemand so ein Adolf-Porträt irgendwie kauft, ein Bild, so hängt er sich das dann daheim auf oder was macht er damit so? Weil auf den Marktplätzen, also bei Facebook gibt es jede Menge, werden natürlich ganz verschiedene Sachen gehandelt. Also sei das jetzt Armbinden oder Gemälde oder irgendwelche Fotos oder whatever. Und ich habe mir oft gedacht, so, okay, stell dir mal vor, du lernst so jemanden kennen oder du so ein Arbeitskollege und dann so, hey, komm mal zu mir nach Hause, keine Ahnung, ich lade euch ein zum Essen und dann kommst du da rein und dann ist so die ganze Wohnung einfach voll und du denkst dir auch so, okay, alles klar.
Aber so erst merkst du es nicht, sondern immer Stück für Stück.
Ja, genau. Und wie gesagt, dann erst mal kommst du rein und dann hängst du dieses Porträt und dann in der Ecke steht irgendwie eine Uniform und dann irgendwie eine Fahne und ach, keine Ahnung, nee, also Sammler finde ich auch wieder interessant. Also, wie gesagt, es gibt genug da draußen. Und ich möchte nicht wissen, was so unterm Tisch gehandelt wird manchmal, gerade auf Börsen oder
Viel.
privat auch.
Da brauchst du ja bloß in Polen auf den Markt fahren, da findest du ja schon unheimlich viel Zeugs.
Ja, ach, da oder Tschechien oder whatever. Und auch wenn man mal so nachdenkt, wie viele Kriegswaffen, gerade auch aus dem Bosnienkrieg und so, wie viele Kriegswaffen noch im Umlauf sind, das ist auch so krass. Also, heute haben wir irgendwie hier so ein bisschen ein Kriegspodcast auch, oder?
Aber warum?
Keine Ahnung, weil ich glaube, das ist jetzt nur so ausgeartet, weil wir uns beide dafür interessieren. Normalerweise, Leute, Entschuldigung, aber normalerweise ist das natürlich hier nicht so. Deswegen kommt jetzt auch für dich hier diese allseits beliebte Stichfrage. Beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
Zerstörerisch. Definitiv zerstörerisch. Was ich immer so mitkriege und weswegen ich auch immer noch regelmäßig am Erschrecken bin, ist halt wirklich dieses Zerstörerische von den ganzen Leuten, die gezielt auf Lost Places gehen und kaputt machen. Sei es jetzt auch immer, was man ja immer mehr hört, die Brände, die gelegt werden. Das ist einfach, ja, nur noch schade. Das ist nur noch schade. Jeder nimmt sich irgendwo was mit als Andenken. Ja, wenn man da irgendwelche eingerichteten Zahnarztvillen oder irgendwas hat, da jeder nimmt sich was mit und dann kannst du zugucken und nach einem halben Jahr ist dieser Ort kaputt und zerstört. Und das finde ich halt schade.
Also, dass der Respekt so ein bisschen auch verloren geht, oder? Oder verloren gegangen
Ja, das
ist.
merkt man ja immer. Das merkt man immer mehr. Also Respekt ist eigentlich so gut wie gar nicht mehr da.
Aber
Ja.
was denkst du, woran das liegt?
Also ein Großteil hat man mitgekriegt, hat aber auch viel an Corona gelegen, dass die nicht wussten, die Kids, was sollen sie machen? Und dann gingen sie einfach raus, dann haben sich irgendwelche Lost Place gesucht, haben da rumgesprüht, haben da rumgekifft, haben da rumgetrunken, haben da versucht zu feiern, sich da noch zu treffen an solchen Orten und ihre Langeweile dann herzulassen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass so die neue Szene zu viel Kraft hat, dass sie nicht mehr wissen, wo sie es noch rauslassen und das lassen sie an den Lost Places raus. Ja, guck doch mal, wenn du jetzt in Lost Place reingehst, wo du siehst, da waren schon viele, Es ist kein Waschbecken mehr heil, es ist keine Toilette mehr heil oder die sind alle voll geschissen. Jeder Spiegel, jede Glasscheibe wird irgendwie zerstört. Jeder muss irgendwo seinen Aufkleber oder seinen Graffiti-Rand patschen, wo man dann teilweise nicht mal irgendwas entziffern kann. Also ich habe nichts gegen Bilder, die cool aussehen, sei es zum Beispiel von Plotti oder so. Aber wenn dann irgendeine Schrift da steht, die man sowieso nicht entziffern kann, irgendein Rinnekrakel oder so, dann finde ich das schon wieder, ja, schade. Sehr schade.
Ja, und genau, also es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie der Ort natürlich frequentiert ist. Bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer, aber es ist, wie gesagt, traurig, ja, also.
Also ich hab's ja nicht ohne Grund in Beelitz damals den Anfang des Erschreckens gehabt, weil halt dort auch schon welche randaliert haben, weil dort auch schon welche was kaputt gemacht haben. Aber es ist in den letzten, sage ich mal, 4, 5 Jahren, es ist extremer geworden. Also wirklich, wenn man es prozentzahlmäßig sieht, hat sich's vervierfacht, verfünffacht, was an Vandalismus und solche Sachen ist. Da, und das merkt man halt immer mehr. Und da ist noch irgendwie gefühlt noch kein Ende in Sicht. Also es wird immer schlimmer, dass die nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft, mit ihrer Energie. Und das sind teilweise, fängt das schon ab 13 Jahre an. Ich bin hier an Lost Places in Berlin unterwegs und da sind welche 9-Jährige, die mit Eisenstangen bewaffnet durch die Gegend rennen, die keinen Respekt mehr vor niemandem was haben, die teilweise sogar dann mit Steine werfend auf Security losgehen. Ne, und da merkt man halt so, dieser Respekt ist gar nicht mehr da. Da kommt die Polizei und dann lachen die noch auf die Leute aus, weil sie wissen, die Polizei kann mir ja nichts, ich bin ja noch minderjährig.
Und jetzt kommt die Frage der Fragen und du weißt genau, welche es ist. Nachdem du auch immer diesen Podcast hörst. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören?
Ja, also ich würde wirklich erstmal sagen, Molly und Greta würde ich gerne mal bei euch hören. Lost Adventure Hunting. Da kann ich ja mal gucken, ob ich die auch nochmal vermittelt kriege. Das, glaube ich, wäre nochmal eine interessante, weil die natürlich auch viel miterlebt haben schon in den ganzen Jahren. Die machen das auch schon sehr lange. Und sind schon durch viele Bereiche quasi gewandert. Das würde ich auch noch richtig cool finden und natürlich ja, aber da vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, It's Marvin und Dr. Zockers, ne? Die wären
Ja,
natürlich auch noch ein
Zockers.
absolutes Highlight.
Zockers ist jederzeit hier willkommen.
Ich habe ihn tatsächlich ja auch schon gefragt und habe ihn schon drauf angesprochen, aber er ist halt leider bei einer anderen Podcast-Gesellschaft gebunden und darf keine anderen Podcasts machen, außer die von dort laufen.
Ich könnte, glaube ich, gar keinen Podcast mit ihm machen. Ich würde sterben während dieser Aufnahme schon. Ich würde nur stottern und wüsste gar nicht, was ich fragen soll.
Ach, auch da würdest du, glaube ich, Themen finden. Da ist er auch
Oh,
ganz gut.
ja,
Aber
nee.
vielleicht wird es ja irgendwann mal
Oh,
wahr.
das wäre so schön. Oh, das wäre so schön. Und weil wir ja auch immer hier jetzt den Spieß umdrehen, erzähl doch mal, mit wem wolltest du denn mal auf Tour?
Mit wem würde ich gerne auf Tour? Eigentlich mit vielen. Ja, auch mal, ich würde gerne mal mit It's Marvin und Zimmypix, würde ich mal persönlich gerne auf Tour gehen. Die stelle ich mir auch ganz cool und lustig vor. Ja, von den großen Größen, mit vielen war ich ja schon unterwegs. Hab da schon mal welche getroffen und war auch mal eine Zeit lang mit denen öfters unterwegs. Aber das sind so erstmal so, ja. Ich bin da eigentlich recht offen, weil mich interessiert es nicht, ob einer eine große Reichweite hat oder eine kleine Reichweite. Ich freue mich immer über ein nettes Gespräch und einen lustigen Abend.
Ich schüttel jetzt so die Hand durchs Mikrofon. Ich hoffe, sie kommt bei dir raus am anderen Ende, weil ich mir das auch immer denke. Ich denke auch immer so, ey, es ist doch scheißegal, wie bekannt oder unbekannt jemand ist. So, jeder ist irgendwo ein Mensch, ja. Und nur weil er eine Million Abos hat oder keine Ahnung, was auch immer, ist ja doch nicht ein anderer Mensch als jemand mit 50 Abos oder mit gar keinen Social Media.
Ja,
Also.
richtig. Und das ist doch, es geht doch nur darum, dass wir das Hobby teilen und wenn es welche auf Social Media und sonst wo machen, ist das doch was Schönes. Ich gönne auch jedem seinen Erfolg, den er damit hat, oder auch manche beschreiten ja ihren Lebensunterhalt damit. Gönne ich den Leuten ja auch vollkommen. Und wenn ich gewollt hätte, hätte ich es auch machen können. Aber ich hatte für mich immer so mein Fokus woanders hingelegt. Dass ich immer gesagt habe, ich habe gar nicht die Zeit dazu, jetzt irgendein Video zu schneiden oder irgendwas da zu machen. Und daher bin ich immer für alle offen und ich behandle jeden gleich.
Ich finde das auch tatsächlich mutig, wenn jemand wirklich das hauptberuflich macht oder seinen Fokus wirklich darauf legt, YouTube zu machen, also und damit Geld zu verdienen, weil du musst ja auch deine Zeit und deine Energie und deine Kreativität da reinstecken. Also ab und zu habe ich schon gedacht, so ich schimpfe manchmal auf die Leute, aber tatsächlich finde ich das
Ja, und
krass.
ich sag mir mal so, und das habe ich mir auch immer gesagt, guck dir doch mal die großen Größen an bei uns, die bei YouTube und sonst wo richtig viel Geld verdienen und ihr Leben damit bestreiten. Das sind meistens auch alles Singles. Oder zumindest haben die keine richtige Familie.
Oh Gott,
Weil sie halt
wie traurig.
so viel Zeit da rein investieren in dieses Geschäft, in ihr Leben, in ihre Arbeit, dass die teilweise dafür gar keine Zeit haben.
Ja, da muss man halt auch wahrscheinlich ein bisschen abwägen, ja. So wie und was. Und ich glaube, da so eine gute Work-Life-Balance zu finden, ist auch hart. Also, weil du, das ist ja im Prinzip deine Einkommensquelle, ja. Und wenn du irgendwann weg vom Fenster bist, hast du halt von gleich auf von jetzt auf gleich gar nichts mehr. Aber ich meine, gut, dann muss man halt wieder normal arbeiten gehen, ja. Aber ich denke, wenn du das ein paar Jahre machst und dann wieder ins normale Arbeitsleben reinkommst, das ist, glaube ich, dann auch nicht mehr so easy.
Ja, auch, ne? Und die müssen liefern, 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 ne? Die Zuschauer wollen am liebsten 2 bis 3 Videos die Woche haben, damit sie da am Ball bleiben. Und wenn du da mal eine Zeit lang dich rausnimmst aus dem Geschäft, na, dann bist du weg vom Fenster, dann bist du nicht mehr interessant für die Leute. Und deswegen müssen die ganze Zeit liefern, die müssen produzieren, die müssen Videos drehen, die müssen unterwegs sein, die müssen mal was Neues finden. Die müssen immer noch bessere Titel erfinden, damit auch dann dein Video geguckt wird und sonst was, ne? Thema Clickbait. Ja, und da habe ich schon immer für mich gesagt, so, nee, das will ich gar nicht. Ich respektiere die Leute dafür. Das ist wirklich viel, viel Arbeit, aber das ist auch, denke ich mal, ein recht einsames Leben, was die teilweise führen.
Und ich denke auch immer, es ist natürlich auch voll schwierig, wenn du jetzt mal eine Phase hast, wo es dir vielleicht nicht gut geht oder wo du eigentlich gar keinen Bock hast auf irgendwas und dich einfach mal 2 Wochen einschließen willst und nicht rausgehen oder keine Ahnung. Und du musst ja trotzdem Content machen und dich gut verkaufen, sage ich mal. Also du kannst ja nicht ein Video, und das machen die wenigsten wirklich, dass sie dann so sagen, so, ey, ich mache jetzt mal eine Pause, weil es geht mir nicht gut oder es wird mir zu viel oder was auch immer so, weil dementsprechend sind deine Einnahmen dann natürlich auch niedriger, ja. Und das stelle ich mir auch super schwierig vor. Also deswegen, ich beneide niemanden. Und nee, also meins wäre es nicht, aber Hut ab an alle, die es tun. So.
Richtig, also den Respekt, den haben sie auf jeden Fall von mir. Und sage ich mal, mit denen, mit denen ich zu tun habe, die wissen das auch. Dass ich sage, ja, ihr habt meinen vollsten Respekt, aber für mich ist das halt nichts.
So, und was ist jetzt dein Fazit zu dieser heutigen Folge? Erzähl mal.
Mein Fazit zu dieser heutigen Folge, wir haben, glaube ich, so einige Themen durch. Sei es geschichtliche Themen, als auch ja, neue Sachen. Ich fand's super, ich fand's schön, angenehm,
Also
interessant.
Leute, wer jetzt nach dieser dreiteiligen Reihe immer noch irgendwelche Fragen zu Go to Know hat, die wir nicht geklärt haben, ich glaube es, ich habe so ziemlich alles geklärt, was auch für euch vielleicht so interessant war oder allgemein so, sagen wir es mal so. Und ich hatte tatsächlich in Wünsdorf, nachdem wir ja kurz gequatscht hatten, mit der Aufnahme am Ende, weißt schon, hatte ich mir dann auch so gedacht, weil ich ja sage, okay, ich finde das eine gute Sache und ich stehe natürlich hinter dieser Meinung, weil ich könnte auch nie jemanden was empfehlen oder was verkaufen, was ich selber scheiße finde. So, also ich kenne Go2Know das Prinzip natürlich schon lange, ja, aber es war jetzt wirklich meine erste Tour mit euch oder von euch und diesen ganzen Ablauf mal zu sehen und die Menschen und was auch immer, also war schon super interessant und auch, also ich persönlich würde es empfehlen, ja. Oder eben auch selber nutzen. Also, und ich habe dann auch gedacht, so, boah, stell dir mal vor, du musst jetzt irgendwas da angeben oder irgendwie irgendein Skript sagen, obwohl du das eigentlich total scheiße fandest und am liebsten sagen würdest, so, boah, Leute, nee, das ist absolut scheiße, aber ich muss jetzt sagen, es war super toll. Und übrigens, Leute, die ganze Sache war auch unentgeltlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Kohle gekriegt habe oder mir wurde irgendwas bezahlt. Nein, ich habe jede Menge Geld ausgegeben, so wie das immer ist. So, dieser Podcast. Ich gebe wirklich seit über 2 Jahren nur Geld für diesen Podcast aus, ja. Und bin auch gar nicht drauf bedacht, Millionen einzunehmen, weil es mir einfach Spaß macht. Und von der Hotelübernachtung bis zur Bahnfahrt bis zum Uber war alles aus eigener Tasche bezahlt, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, weil ich dankbar bin, dass ich überhaupt dieses Projekt machen konnte und auch diese ganzen Connections, also mit dir, mit Thilo, mit Andreas knüpfen konnte. Also oder ausbauen kann man das eigentlich sagen, weil ich hatte ja mit Andreas schon ein bisschen länger Kontakt, aber jetzt habe ich eben auch mal Thilo kennengelernt und dich kennengelernt und von daher war das ganze Projekt eine sehr große Freude für mich, kann ich sagen.
Ja, mir hat es auch gefallen. War auch mal was ganz anderes, weil im Podcast war ich auch noch nicht und einen Videopodcast habe ich auch noch nicht gemacht.
Eben, und wie schon gesagt, wollte ich mir ja auch wirklich Zeit nehmen, mit dir das zu machen. Und in Wünsdorf, glaube ich, wenn wir das so auf die Schnelle hingeklatscht hätten, irgendwie, dann wäre das nicht so schön geworden wie heute, wo wir gemütlich.
Vor allem, weil wir ja schon ein bisschen gefroren hatten.
Ja, oh, das aber an diesem, das war wirklich kalt. Also, und wie gesagt, am Sonntag, ich war fix und fertig, aber das war wirklich wegen diesem Zeitdruck. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt gar nicht leiden kann, wenn ich irgendwie so einen Zeitdruck habe, dass ich jetzt sage, so, boah, okay, scheiße, es ist jetzt 9, aber um 3 müssen wir dann da und da sein und dann müssen wir um 6 da und da sein. Also es war schon ein bisschen stressig, aber wie gesagt, Leute, ich komme nach Berlin. Das Angebot meinerseits steht immer noch und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon sehr drauf, auch wenn es noch ein paar Monate dauern wird. Und ich werde das rechtzeitig bekannt geben oder posten und ich überlege mir da was Schönes. Und wie gesagt, ich würde mich dann nach wie vor freuen auf jeden, den ich sehe in echt oder kennenlerne in echt. Ja, gucken wir einfach mal. Und vielleicht machen.
Genau, vielleicht können wir ja die Verena dann beim Urbex Speed Dating
No,
verkuppeln.
Gottes Willen, bitte nicht. Nein, ich möchte dann eher mal eine Schleichertour machen, glaube ich.
Ja, doch, da kannst du gerne mit
Ja.
kommen mal. Die werden natürlich immer kurzfristig angekündigt, weil sie halt natürlich nicht legal sind. Aber ist immer sehr interessant und die Leute, die dabei sind, die freuen sich immer jedes Mal.
Ja, das wird mich schon mal interessieren. So.
Ja, dann bist du beim nächsten Mal herzlich eingeladen.
Ja, und auch du darfst hier natürlich als Special heute deine Abschiedsworte oder Abschieds-was auch immer sagen?
Ja, also ich finde einfach nur, dass die Leute mal wieder lernen sollten, mehr Respekt bei sich selbst zu haben, gegenüber anderen Leuten und natürlich auch zu den ganzen Locations. Weil das ist so verloren gegangen in letzter Zeit, dass es teilweise ja, das Herz bluten lässt.
Mhm. Mahnende Worte zum Abschied.
Ja, sonst kommt der Schleicher und dann holt er euch.
Juti, mein Guter, dann bedanke ich mich, dass du heute hier Gast warst und auch, dass du in dem ganzen Projekt mit dabei warst generell. Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, was mich auf der Schleichertour erwartet, wenn ich mal eine mitmache. Und ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann spätestens in Berlin wieder treffen.
Ja, da würde ich mich freuen. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass ich hier bei sein durfte bei dem Projekt. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Und Gruß an unsere Go-to-Know-Chefs, wenn ihr das hört. Danke an euch für alles. Habe ich euch, glaube ich, schon persönlich auch mehrmals sogar gesagt. Und ich hoffe, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, also die Umsetzung des Projekts und was da generell so rausgekommen ist jetzt am Ende. Und ja, mal sehen, ob ich in Zukunft bald mal wieder eine Go-to-Know-Tour mache. Und an alle, die heute zugehört haben oder jetzt über die Weihnachtsfeiertage dann jetzt zugehört haben, ich hoffe auch, euch hat es gefallen. Im nächsten Jahr gibt es wieder ganz stinknormale Folgen, viele neue Gäste, vielleicht eine kleine Überarbeitung vom Podcast, da bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht neue Fragen, aber da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen und gucken, aber ich habe da schon so ein paar Ideen und werde mich da tatsächlich auch ransetzen jetzt, solange noch ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, bis Heilig Drei Könige, da wo die halbe Firma immer im Urlaub ist oder die ganze Firma. Und das ist nämlich auch genau der Grund, warum ich keinen Urlaub nehme, weil alle im Urlaub sind und ich spare mir dann die Urlaubstage. Also, dann macht es alle gut und ich sag tschüss. Okay.